Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Tiam.
Hallo und herzlich willkommen. Ja, Sie haben es sicherlich bei uns heute auch schon in den Nachrichten gehört. Dawson's Creek Hauptdarsteller James Vanderbeek ist gestorben. Er ist nur 48 Jahre alt geworden und wir sprechen gleich über sein Schaffen, seine Rolle, mit der er sich stets identifizieren konnte und die er auch nie wirklich abgelegt hat. Dawson's Creek Hauptdarsteller James Vanderbeek ist gestern im Alter von 48 Jahren an Darmkrebs verstorben. In der Serie Dawson's Creek spielte er den Teenager Dawson Leary, einen ja introvertierten Schüler aus Massachusetts, und zwischen 1998 und 2003 konnte man ihm dabei beim Erwachsenwerden zuschauen. Er hat eigentlich, muss man sagen, mit seiner Serie eine ganze Generation an Pubertierenden beeinflusst. Für Vanderbeek sollte es die Rolle sein, die auch sein ganzes Leben beeinflussen sollte. Und er sagte selbst einst über seine Rolle:
Okay, hi, my name is James Vanderbeek and I play Dawson. I relate to Dawson quite a bit. Dawson's a nice guy and I'm having a great time. This is what I wanted to do as an actor, is, you know, to get to have an opportunity like this. I don't think I'll ever get over this, you know. The learning stage. I mean, I think that's what it's all about. It's just working with people who are better than you are and keeping your ears open and listening and learning as much as possible. So if I ever stop doing that, I should probably quit.
Ja, mit Kulturjournalistin Aida Bajenejad spreche ich jetzt über Vanderbeek und seinen Einfluss auf die Popkultur. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Hallo.
Ja, die meisten kennen ihn vor allem aus der Teenie-Serie Dawson's Creek. Vielleicht müssen wir nochmal einordnen, warum die Serie so einflussreich bzw. so erfolgreich war. Es ist eine Serie, die ich leider nie gesehen habe.
Naja, es ist so die Zeit der großen Teenie-Serien gewesen. Das Vorbild war so ein bisschen die Vampirjägerin Buffy im Bann der Dämonen. Und dann kam eben Dawson's Creek. Und nach Dawson's Creek ging es so richtig los. Gilmore Girls, OC California und viele, viele weitere Serien. Und man muss dann denken, das hat damals diese Serie wahnsinnig viele Tabus bei so Teenie-Serien gebrochen. Es gab eine Darstellung von jugendlicher Sexualität, die halbwegs realistisch war. Es ging um Queerness, Tod, Substanzmissbrauch. Das waren vorher alles eher so die Tabus. Und James Vanderbeek spielte halt die Titelrolle, wurde dadurch zum Teenie-Schwarm. Und auch die Running Gags der Serie hatten meist mit ihm zu tun. Dass sein ewiger Love Interest Joey von Katie Holmes gespielt immer bei ihm durchs Fenster geklettert ist. Oder sein verheultes Gesicht in der dramatischen Szene, das bis heute, naja, millionenfaches Meme.
Also vielleicht auch eine Serie, die gut gealtert ist. Nach dem Ende von Dawson's Creek hat James Vanderbeek aber keine großen Rollen mehr gespielt, oder?
Naja, sagen wir mal so, er hat nicht die Karriere seiner Kollegin Michelle Williams hingelegt oder wenigstens die von Katie Holmes, die beide ja auch zum Kerncast von Dawson's Creek gehört haben. Aber er spielte schon ein paar ernsten Filme mit, dem Coming-of-Age-Film War City Blues, der Bret Easton Ellis-Verfilmung Die Regeln des Spiels oder dem Film Labor Day. Er war ein paar Krimi- und Arztserien zu sehen und 2018 in der Serie Pose über die queere Ballroom-Szene in New York. Aber vor allem spielte er dann in den Jahren danach Versionen seiner selbst oder einfach auch sich selbst.
Also würdest du schon sagen, dass er als Schauspieler auf die Rolle des Dawson Leary festgelegt war?
Auf eine Art schon. Aber wo andere seiner KollegInnen eigentlich immer gegen diesen Fluch rebelliert haben oder rebellieren oft, für immer auf so eine Rolle festgelegt zu sein, hat er das so sehr umarmt. Er trat in der Satire Scary Movie als seine Serienfigur auf, in der Kifferkomödie Jay and Silent Bob Strike Back und natürlich in der wunderbar anarchischen Comedy-Serie Don't Trust the Bee, da ist ein Schimpfwort, in Apartment 23. In der Serie spielt er sich selbst, und zwar als einen gescheiterten Schauspieler, der die ganze Zeit versucht, seine Karriere wieder zum Laufen zu bringen. Und dabei hat er sich nie über die Serie Dawson's Creek lustig oder verächtlich gemacht. Sein selbstironischer Umgang mit der Rolle, die den Rest seiner Karriere ja wirklich überschattet hat, war immer sehr respekt- und liebevoll. Er war sich nie zu schade, Witze auf seine eigenen Kosten zu machen und hat sich öffentlich zumindest im Frieden gezeigt, dass er eben nicht der große Charakterdarsteller geworden ist wie Michelle Williams. Und ich glaube, das erklärt ein Stück weit auch die Liebe, die ihm seine Fans bis zum Ende entgegengebracht haben. Er hat sein eigenes Vermächtnis nie in den Dreck gezogen und damit auch die nostalgischen Erinnerungen der Fans und des Publikums nicht.
Das haben wir auch gerade in dem Einspieler gehört, wie er sich selbst mit der Rolle stets identifizieren konnte, auch wenn es selbstironisch war, was ja durchaus auch auf einen sehr charmanten Charakter schließen lässt. War er denn in den letzten Jahren noch aktiv?
In den letzten Jahren war er eigentlich eher ein Dadfluencer. Also er war auch immer noch immer mal wieder zu sehen im Fernsehen, aber er war vor allem auf Instagram als Papa zu sehen. Mit seiner zweiten Frau hat er 6 Kinder bekommen und zog 2020 nach Texas und teilte auf sozialen Medien viele Inhalte zu seinem Leben als Vater und die Liebe zu seiner Frau. Auch ein paar politisch fragwürdige Videos gegen Biden, als er noch Präsident war, aber jetzt nichts richtig Schlimmes, weil ich recherchieren konnte. Vor drei Jahren wurde er dann mit Darmkrebs diagnostiziert. Ein Jahr später machte er die Diagnose öffentlich und sprach auf Social Media auch darüber. Und letztes Jahr bot er dann Erinnerungsstücke und Souvenirs aus seinen Serien und Filmen und natürlich vor allem aus Dawson's Creek auf einer Auktion an.
Okay, das ist jetzt irgendwie doch ein bisschen merkwürdig. Warum hat er das gemacht?
Naja, das Gesundheitssystem in den USA ist ja bekanntermaßen sehr teuer. Und ich finde, der Fall James Van Der Beek zeigt das eigentlich ziemlich gut. Selbst ein Schauspieler, der vielleicht nicht zur Spitzenklasse von Hollywood gehört hat, aber er hat immer gearbeitet und an einigen seiner Serien auch ziemlich gut verdient. Trotzdem kann er mit einer Krebsdiagnose schnell vor dem finanziellen Bankrott stehen. Es gab diese Auktion und es gab auch ein Dawson's Creek Special mit allen seinen anderen KollegInnen. Und der Erlös dieser Aktion kam alles seiner Behandlung zugute. Und Freunde sammeln auch jetzt nach seinem Tod Geld für Van Der Beeks Familie, die wohl andernfalls laut Berichten ihr Haus verlieren könnte. Man muss sich, glaube ich, nicht so viele Sorgen jetzt mehr machen um die Familie. Die Spendensammlung liegt aktuell bei über $1 Million. Ich glaube, 1,3 Millionen Dollar oder so. Mhm. Aber der Fall zeigt ganz gut, welche Auswirkungen ein so weitgehend privatisiertes Gesundheitssystem hat. Und wie prekär auch eine erfolgreiche Karriere als Künstler wie seine trotzdem noch ist.
James Van Der Beek ist durch die Jugendserie Dawson's Creek bekannt geworden. Jetzt ist der Schauspieler im Alter von 48 Jahren gestorben. Wie die Rolle sein Leben und auch Wirken als Schauspieler beeinflusst hat, darüber sprach ich mit Kulturjournalistin Aida Bajanijad hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank für die Einordnung.
Dankeschön.
Die Aufarbeitung der Jeffrey Epstein-Skandals, der Falls, wird vermutlich Jahre in Anspruch nehmen. Über die abstoßenden Inhalte, seine prominenten Freunde wurde schon viel gesagt. Ich empfehle an dieser Stelle auch unseren Podcast, den Popkultur-Wochentalk. Finden Sie in unserer Deutschlandfunk-App und natürlich allen anderen Plattformen. Da sprachen wir vor allem über den Umgang mit den über 3 Millionen Dokumenten im Netz. Dass die Korrespondenzen vom US-Kongress nur als PDF veröffentlicht wurden, macht es nicht einfacher. Deshalb beschäftigen wir uns heute mit der Präsentation der Inhalte, denn US-Netzkünstler haben einen Weg gefunden, die Korrespondenzen auf die Art zu zeigen, wie sie auch entstanden sind, und zwar als Interface in einer Mail-App. Jmail nennt sich das Projekt und Hagen Teschüren hat sich damit und mit dem Kopf dahinter befasst. Wie können wir uns das vorstellen, Hagen?
Ja, also Jmail, das ist eine Anlehnung an Gmail, Googles E-Mail-Service, nur halt mit dem Jeffrey J, dem ersten Buchstaben, statt dem Google G. Und wer mal auf die Webseite jmail.world geht, bekommt hier Zugriff auf Jeffrey Epsteins Postfach. Und das sieht auch genauso aus, wie das bei Jeffrey Epstein damals ausgesehen haben muss mit den bisher veröffentlichten Mails, weil er eben damals eine Gmail-Adresse benutzt hat. Und in diesem bunten, freundlichen Interface, dieses Google-Styles, also dass es wirklich halt bunt ist, das macht, dass das alles nochmal so ein bisschen surrealer wird mit diesen ganzen Taten, die beschrieben werden. Weil wenn man das in diesen PDFs aus dem Kongress, dieser Kongressveröffentlichung sieht, dann sieht das halt so offiziell aus, wie so Gerichtsdokumente, wo auch die Schwere des Ganzen mit rübergebracht wird. Aber hier sieht es eben wirklich aus wie so eine Unterhaltung, wie wir sie jeden Tag führen, wie wir sie jeden Tag kennen in so einem E-Mail-Interface. Es ist locker, da ist nichts Großes dabei. Und das ist aber eben genau das Setting, in dem die Texte damals wirklich entstanden sind. Der Sexualverbrecher Epstein nutzte keinen verschlüsselten Messenger im Darknet, sondern schrieb über eine öffentlich verfügbare Google-Mail-Adresse. Also auf eine Art ist diese furchtbare Präsentation sogar authentischer als diese offiziellen Releases. Und tatsächlich auch leichter navigierbar. Es würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn viele JournalistInnen, die gerade an diesen Files arbeiten, lieber J-Mail benutzen, um Sachen zu finden und dann die PDFs nur zur Kontrolle machen, um das dann, ob das wirklich übereinstimmt.
Vielleicht nochmal einen kurzen Exkurs, denn er hat es ja nicht nur für den E-Mail-Account von Epstein gemacht, sondern noch mehr digitale Identitäten sichtbar gemacht. Um welche Accounts geht's da?
Ja, da geht es zum Beispiel bei J-Flights geht es um die Bewegung seines Privatjets, wo man gesehen hat, wie der fliegen konnte. Dann gibt es J. Amazon, wo man wirklich so ja Amazon-Käufer aus dem Epstein-Umfeld sehen konnte. Und dann sieht man halt auch wirklich so Kinderspielzeug und solche Sachen, die da bei Amazon gekauft werden. Man möchte da, glaube ich, gar nicht so viel mehr drüber nachdenken, was das jetzt wirklich heißt. Ne?
Also ich habe ganz kurz auch auf J-Mail geklickt und du hast es auch gerade schon gesagt, das macht das so nahbar, so echt ekelhaft tatsächlich wieder auch für mich zumindest das Gefühl, das dabei entstanden ist. Aber ja, ich sagte es bereits, hinter J-Mail steckt der Netzkünstler, stecken Netzkünstler und zwar Luke Idle und Riley Wals. Was gibt's denn über die Wissenswertes zu erfahren?
Also Luke Idle ist vor allem als Softwareentwickler im Silicon Valley aufgefallen, hat schon für große Namen wie SpaceX gearbeitet, aber auch so bei diversen Startups, also so eine Silicon Valley-Karriere halt. Riley Wals finde ich die spannendere Hälfte der beiden, denn Wals, ob der ist auch Softwareentwickler, aber der fällt wirklich immer wieder mit Projekten auf, die so eine große Aufmerksamkeit generieren. Das finde ich vor allem beeindruckend, weil der ist jetzt gerade erst 22, aber zum Beispiel schon vor 5 Jahren, also mit 17, hat er mit einer Idee für so viel Wirbel gesorgt, dass er von CNN dafür interviewt wurde.
Ich habe im Dezember die gefälschte Webseite für den Kandidaten erstellt, was etwa 20 Minuten gedauert hat. Dabei existiert diese Person überhaupt nicht. Es ist ein Bild, das von einer Website namens This Person Does Not Exist generiert wurde. Hier werden durch maschinelles Lernen Bilder von komplett erfundenen Personen generiert.
Also was er da gemacht hat, war lange bevor wir alle von KI gesprochen haben, hat er eine fiktive Person erschaffen, auch mit Bildern, die nicht existiert haben. Und die ist dann zur Wahl im US-Kongress angetreten. Und diese fiktive Person, die war so überzeugend, dass sie dadurch am Ende von Twitter verifiziert wurde, der Account, während echte KandidatInnen zum Teil nicht verifiziert wurden. Das hat so eine wirklich große Debatte angestoßen zur Vertrauenswürdigkeit sozialer Medien.
Also er scheint auf jeden Fall auch einen Riecher dafür zu haben, wo man viel Wirbel erzeugen kann. Auch seine Projekte mit Fake-Restaurants auf Google Maps und es gibt auch ein Tool zu finden, ganz alter YouTube-Videos, die haben einige ja auch eventuell in Erinnerung. Ist er denn, könnte man sagen, so eine Art ja provokantes Marketing-Genie?
Was ich so spannend finde, ist, dass ich sagen würde, nee, überhaupt nicht. Also, er gibt im Grunde keine Interviews. Bei dem Beispiel von CNN damals wollte er nicht mal, dass sein Name genannt wird. Der Name ist erst später bekannt geworden. Ich habe versucht, ihn anzufangen, ey, möchtest du mit uns reden? Keinerlei Reaktion. Und als jemand, der wirklich seit Jahren immer wieder Aufmerksamkeit bekommt, da habe ich ihn dann auf YouTube gesucht, weil dachte, das ist ein junger Mann, der wird schon mit irgendeinem YouTuber oder sowas mal darüber gesprochen haben. Aber nö, also alles, was ich gefunden habe, das ist ein Clip, der aussieht, als wäre er Anfang der 2000er mit so einem Klapphandy aufgenommen worden. Aber der ist auch erst knapp 2 Jahre alt, weil da erklärt er einfach drin mit sehr vielen Äms und Öms, also wirklich nicht, der ist kein öffentlicher Sprecher, der ist da nicht gut drin. Aber er meinte, dass er mit ziemlicher Sicherheit nachweisen könne, welches New Yorker Mietfahrrad damals der Mörder des Versicherungs-CEOs, was ja 2024 so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, was der wohl benutzt hat.
Mit allen diesen Daten habe ich alle möglichen Fahrten überprüft, mit denen der Angreifer hätte fliehen können. Und es gab nur 8 Fahrten innerhalb des Zeitraums der Schießerei, von denen nur eine in Richtung Norden durch den Central Park führte. Das war also die Fahrt, von der die Polizei sagte, dass der Mann sie genommen habe. Ich bin mir wirklich sehr sicher, dass hier die Fahrt des Typen ist.
Also auch hier scheint Wals wieder den richtigen Riecher gehabt zu haben, denn zufällig hatte er für eins seiner anderen Kunstprojekte alle Fahrdaten dieses Mietfahrradanbieters gehabt.
Aber kannst du irgendwas über Wals Motivation hinter seiner subversiven Kunst sagen? Hast du da was entdecken können?
Eigentlich gar nicht so viel. Also es ist jetzt wirklich Spekulation von meiner Seite. Er twittert zwar ab und zu, aber auch das eher selten. Meine Einschätzung ist, dass er eigentlich das macht, was Hacker im frühen Internet gerne gemacht haben. Es ging nie um Ruhm und Ehre, sondern Wals ist so ein ziemlich klassischer Nerd, der Ideen gerne umsetzt. Und was mich daran so wirklich fasziniert, gerade weil er so jung ist, ist, das ist ungewohnt, das sehen wir mittlerweile nicht mehr in der Art. Das ist zwar, wie Netzkunst früher lange funktioniert hat, aber dann kam YouTube, Instagram, TikTok. Alles ist zu so einer Aufmerksamkeitsökonomie geworden. Jeder wollte jeden Klick monetarisieren, sein Gesicht in die Kamera halten, Werbedeals bekommen. Das scheint für Walls und seine Kunst überhaupt nicht der Fokus zu sein. Und ich bin auch ziemlich gespannt, welches Projekt als nächstes kommt.
Es scheint aber klar zu sein, dass sich doch wie so ein roter Faden es um politische, heikle oder auch ja furchtbar grausame Themen, Beispiel J-Mail geht. Steckt dahinter denn doch dann sowas wie eine Art von Aktivismus?
Schwer zu sagen. Also ich würde es zumindest nicht aus so einem links-, rechts- oder gar parteipolitischen Spektrum verorten. Was ich da aber wirklich sehe, ist so eine sehr kritische Auseinandersetzung mit Tech und was das sagt. Also das sind, wie gesagt, dieses Google-gleiche Interface zum Beispiel, das zeigt das ja auch, oder diese Twitter-Verifizierung. Also es ist wirklich so eine Auseinandersetzung mit der technischen Welt, in der wir heute leben.
Der Netzkünstler Riley Walls hat ein Projekt unter anderem über Jeffrey Epstein veröffentlicht, J-Mail. Damit befindet man sich quasi im Postfach des Sexualstraftäters, und mit Hagen Terschüren sprach ich über den Künstler. Ich danke dir für die Einordnung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat heute Katharina Parsons.
Durch das Erstarken rechtsradikaler Strömungen wächst in vielen Ländern offenbar das Interesse an NS-Kunst. Die Süddeutsche Zeitung berichtet über einen niederländischen Galeristen, der mit solcher Kunst handelt. Der Händler, dessen Name nicht genannt wird, behauptet demnach, dass sich die Preise in den vergangenen 10 Jahren verzehnfacht hätten. Felix Krämer, Direktor des Düsseldorfer Museums Kunstpalast, in dessen Sammlung sich auch Werke von Hitlers Lieblingsbildhauer Arno Breker befinden, sagte im Deutschlandfunk Kultur: Es mache einen Unterschied, ob NS-Kunst auf dem freien Markt verkauft oder im Museum in einordnenden Hintergrundinformationen gezeigt werde.
Ich glaube, der Artikel beschreibt das sehr gut, dass es Veränderungen in der Geschmackswahrnehmung gibt. Dass das, was vor ein paar Jahren noch als kitschig, pathetisch wahrgenommen wurde, und das sind für mich Begriffe, die oft auch mit NS-Kunst in Verbindung gebracht werden können, dass das als solches gar nicht mehr wahrgenommen wird, sondern dass das als ästhetisch von vielen Menschen rezipiert wird. Und das finde ich auch als problematisch. Und da, glaube ich, ist es wichtig, aufzuklären und zu sagen, vor welchen ideologischen Hintergründen diese Arbeiten entstanden sind. Und das ist die Aufgabe der Museen.
Felix Krämer, Direktor des Düsseldorfer Museums Kunstpalast. Katharina Borchardt, Expertin für niederländische Literatur, hat den gestern im Alter von 92 Jahren verstorbenen C.S. Noteboom als reflexiven, wenig plotgetriebenen Schriftsteller gewürdigt, der in allen Genres zu Hause gewesen sei. Noteboom wurde für sein Werk vielfach ausgezeichnet und war immer wieder im Gespräch für den Literaturnobelpreis. Sein Werk war in Deutschland ganz besonders beliebt, erklärte Borchardt hier im Deutschlandfunk Kultur.
Da hat auch der Surkamp Verlag schon zu Lebzeiten schon eine Ausgabe der gesammelten Werke initiiert. Und daraus kann man schon schließen, dass Noteboom für uns sowas wie eine lebende Legende war. Ja, und warum? Also Noteboom war Generation Zweiter Weltkrieg, ist aber nie so ein großer Kriegsaufarbeiter gewesen wie zum Beispiel Harry Mulisch. Deutsche Leser waren wahrscheinlich erstmal auch wahnsinnig glücklich, dass ihnen ein Holländer so unbefangen begegnete. Noteboom sprach auch sehr gut Deutsch. Und er hat mit aller Seele natürlich auch einen ganz großen Roman über das wiedervereinigte Berlin geschrieben.
Die Literaturkritikerin und Expertin für niederländische Literatur Katharina Borchardt. Und auch die Filmwelt trauert. Der US-Schauspieler Bud Cort, der vor allem für die Hauptrolle in der schwarzen Komödie Harold and Maude bekannt war, ist tot. Laut des Branchenmagazins Variety starb er gestern nach langer Krankheit im Alter von 77 Jahren. Cort wurde ursprünglich von Regisseur Robert Altman entdeckt. Dieser besetzte ihn unter anderem in der Kultserie MASH. Seine Rolle des todbesessenen jungen Manns in Harold and Maude brachte ihm Nominierungen für den Golden Globe und den BAFTA ein. Der Film, der zunächst bei Kritikern und Publikum nicht gut ankam, wurde später zu einem Kultklassiker. In den 1980er, 90er und 2000er Jahren war er in diversen weiteren Filmen zu sehen, darunter in Kevin Smiths Film Dogma und Wes Andersons Die Tiefseetaucher.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Ich bin Musa Thiam. Hallo und herzlich willkommen. In dieser Stunde geht es unter anderem um eine junge Staatsanwältin, die wehrt sich gegen einen rassistischen Anschlag auf sie selbst und zwar mit sehr viel Mut, mit staatlichen Mitteln, mal mehr, mal weniger offiziell. Staatsschutz nennt sich der Film und ich spreche mit Macher Faraz Shariat in dieser nächsten halben Stunde. Und damit herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Eimer auf dem Konzertflügel spielen oder auf einer Hammond-Orgel aus den 1960er Jahren. Mir fehlt da, muss ich zugeben, der Platz zu Hause, zumindest für den Konzertflügel. Dazu kommt natürlich noch das nötige Kleingeld. Ihnen geht es eventuell ähnlich. Da hilft das Softwareunternehmen Native Instruments aus, nimmt nämlich den Originalton von Instrumenten auf, modelliert ihn virtuell und somit hat man dann mit ein paar wenigen Klicks auf dem Computer die Instrumente reproduziert. Native Instruments ist die Software- und Hardware-Firma, die weltweit als Marktführer bekannt war für DJs, Musikerinnen und Produzentinnen, gegründet 1996 in Berlin und hat nun 30 Jahre später Insolvenz angemeldet und an die Investmentfirma Francisco Partners verkauft. Ja, und wir fragen uns, was macht Live-Musik eigentlich heute aus? Wie hat sich überhaupt das Musikmachen durch Softwarefirmen verändert? Das besprechen wir mit Gerhard Behles, CEO von Ableton, ebenfalls ein Unternehmen, dessen Software live zum Standardrepertoire digitaler Musikproduktion gemacht hat und jetzt bei uns im Kompressor, unserem Popkulturmagazin. Herzlich willkommen.
Dankeschön, freue mich hier zu sein.
Ist ja interessant, bevor Sie mit Ihrem Partner Bernd Roggendorf Ableton gegründet haben, waren Sie beide auch bei Native Instruments. Wie blicken Sie als ehemalige Mitarbeiter auf den heutigen Konkurrenten und auch natürlich auf die Entwicklung des Unternehmens?
Ja, tatsächlich, wir haben uns ja auch kennengelernt bei Native Instruments. Also wir haben gemeinsame DNA, das ist ein sehr innovatives Unternehmen, hat ganz viel geprägt von dem, was heute eben in der Musikkultur passiert. Also ich würde mal sagen, ist eine tolle Firma.
Das ist erstmal schön zu hören, war ja auch super erfolgreich, hat oder hatte Büros in L.A., Tokio, London, Paris und auch MusikerInnen wie Alicia Keys haben mit der deutschen Firma zusammengearbeitet. Nun der große Absturz, was Ihrer Meinung nach hat Native Instruments denn falsch gemacht?
Ich bin natürlich jetzt nicht berufen, für die Kollegen bei Native Instruments zu sprechen. Überhaupt nicht. Ich möchte nur sagen, wichtig, glaube ich, ist zu unterscheiden, was ist hier die Folge von Geschäftstätigkeit im engeren Sinn, die richtigen Produkte für die richtigen Leute machen und so weiter. Und was hat einfach auch zu tun mit der unternehmenseigenen Eigentümerschaft? Müssen wir eher gucken auf Erwartungen, die völlig unrealistisch waren, die nicht einzulösen waren, mehr als auf, hat dieses Unternehmen eigentlich für die Musikerinnen und Musiker sinnvolle Produkte gemacht.
Mhm. Das heißt, wenn wir über die Erwartungen sprechen, was haben Sie da eventuell versäumt?
Na, ich denke, es ist ja vielleicht nochmal ganz simpel aus der Sicht von Gründerinnen und Gründern, wie wir die bei Native ja natürlich gut kennen und eben auch uns selbst, immer die Frage, was passiert denn eigentlich mit der Company, wenn ich nicht mehr kann und will? Mhm. Und das können Leute natürlich entscheiden. Zum einen, vielleicht vererben sie die Firma oder andere verkaufen sie eben. Und vielleicht auch zwischen den beiden Optionen entscheidet man dann. Und nun hat man sich hier entschieden zu verkaufen und hat verkauft an Unternehmen der Finanzindustrie, die eine eigene Vorstellung haben von, wie Unternehmen sich zu entwickeln haben, damit ihre Erwartungen erfüllt sind. Mhm. Und das ist vielleicht, wäre meine Hypothese, grundsätzlich inkompatibel mit der Art, wie Musik funktioniert, Musiker funktionieren, der besonderen gleichzeitigen Langsamkeit und Schnelligkeit, in der Musik sich entwickelt. Ich glaube, da gibt es einfach eine Inkompatibilität, die ist fundamentaler.
Dann schauen wir doch nochmal auf Ihr Unternehmen. Das fokussiert sich ja eher auf das Kreative, das Live-Spielen, also auf das Programm, das von MusikerInnen und DJs weltweit genutzt wird von Ihnen. Und ich habe auch gelesen, dass Ihre Software als eine gilt, die das Live-Musizieren revolutioniert hat. Was ist denn bei Ihnen das Besondere bei Ableton Live?
Vielleicht kurz zum Hintergrund. Wir sind ja Gewächse der Berliner Technokultur aus den frühen 90er Jahren. Das heißt, wir kommen eigentlich aus einer Art des Musikmachens, die gar nicht unterscheidet zwischen, ist das hier gerade ein Live-Auftritt auf einer Bühne mit einem Publikum oder sind wir im Studio? Wir machen eigentlich genau das Gleiche. Und daher aus diesem, Kreativmodus kommt auch unsere Software. Und wir haben einfach ein Programm entwickelt, was sich im Grunde gleichermaßen verwenden lässt in einem Bühnensetting wie auch in einem Studiosetting, natürlich jetzt auch in einem Heimsetting, im Schlafzimmer, was auch immer. Aber im Grunde ist es eine Art von Musikmachen, die vielleicht fluider ist als ein traditionelles, tonbandorientiertes Studio.
Und vielleicht auch nochmal allgemein auf das Jahr 2026 geschaut. Wie sehen Sie die Entwicklung des Live-Musikmachens, seien es Konzerte oder auch Clubs? Inwiefern hat sich das verändert?
Na, ich denke, das ändert sich gerade relativ drastisch. Vielleicht im Sinne einer Beschleunigung von einer Entwicklung, die sowieso passiert ist. Denken wir an Musik als Konserve, als reproduzierbares Medium. Da findet ja eine dramatische Entwertung statt. Wir können ja heute gar nicht mehr sagen, ob ein Stück Musik, was wir hören, von Leuten gemacht wurde oder von Maschinen. Und ich glaube, diese Entwicklung wird jetzt sehr stark dahin führen, dass Leute noch mehr wertschätzen Musik, die im Hier und Jetzt passiert, während sie dabei sind und mitmachen als Zuhörer oder auch als Mitschöpfende. Ich glaube, das ist die große sozusagen Entwicklung, in der wir jetzt gerade stecken. Vielleicht jemand hätte es verglichen mit dem anderen sozusagen Zeitmedium Theater versus Kino. Da unterscheiden wir klar zwischen dem, was passiert im Hier und Jetzt und dem Medium, was eben sich eher auf die Konserve stützt. Vielleicht gibt es eine ähnliche Spaltung auch jetzt in der Musik.
Welche Rolle spielt KI da Ihrer Meinung nach?
Die KI spielt natürlich die Schlüsselrolle. Wir sind jetzt in einer Zeit, in der Musik nicht mehr Musiker braucht. Wenn alles, was Sie wollen, ein Stück Musik ist, dann brauchen Sie keine Menschen mehr.
Das klingt deprimierend. Dann versuche ich es nochmal anders. Wir beamen uns mal in einen Club. Heute ist ja der DJ an der Kanzel doch wieder der Star. Es muss performt werden. Es geht nicht mehr so darum, einfach nur stoisch auf den Laptop zu gucken und zu klicken. Und viele, das zumindest erlebe ich, tanzen nicht mehr mit dem Rücken zum DJ, sondern ja, feiern ihn tatsächlich. Hat sich dadurch auch Ihre Firma verändert, weil es eventuell neue Ansprüche gibt, die von der Zielgruppe ausgehen?
Ich weiß gar nicht, da gibt es natürlich den Starkult, das ist das eine. Aber für uns viel relevanter ist, schon immer hat natürlich Musik performen was zu tun, auch mit dem Körper. Es ist eine körperliche Tätigkeit. Man möchte auch teilnehmen an einer menschlichen Interaktion, die scheitern kann. Man möchte ein Risiko sehen. Das hat zu tun mit einer Interaktion, die in unserem Fall mittlerweile auch über Hardware funktioniert. Wir bauen auch Hardware, bauen echte Instrumente. Das ist nicht mehr nur auf Software reduziert. Und das ist natürlich ein großer Trend der letzten Jahre. Davon wird auch mehr kommen.
Ist es auch das, was Ableton anders macht? Also vielleicht nochmal abschließend, was kann man aus der Insolvenz lernen?
Na, ich glaube, für uns ist wichtig die Frage, sollen wir nach uns die Firma übergeben an Player der Finanzindustrie oder an unsere Erben, mit weder noch zu entscheiden. Wir möchten die Firma lieber eine Stiftung übergeben, die sicherstellt, dass sie weiterhin und auf Dauer den Musikerinnen und Musikern dienen kann und nicht Interessen, die einfach außerhalb der Musikindustrie liegen.
Sagt Gerhard Behles, CEO von Ableton, eine Softwarefirma, die das Live-Musizieren revolutioniert hat. Wir sprachen über die Herausforderungen des Musikmachens heute. Ich danke Ihnen für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ab heute findet die 76. Berlinale statt, geht bis zum 22. Februar. Auch wir vom Deutschlandfunk Kultur sind vor Ort am Roten Teppich. Sie können live dabei sein im Berlinale Hub. Alle Infos, alle Termine finden Sie im Netz auf deutschlandfunkkultur.de/Veranstaltungen. Am Sonntag feiert der Film Staatsschutz in der Sektion Panorama Premiere. Es ist ein politischer, wie ich finde, wichtiger Film, der hochaktuell ist und gleichzeitig Stärke demonstriert. Es geht um einen rassistischen Anschlag auf eine junge Staatsanwältin namens Seo Kim in Ostdeutschland. Sie wehrt sich, zieht vor Gericht und ja, legt sich mit einem System an, das rechten Terror kleinredet, unter den Teppich kehrt, ja, ihn sogar toleriert. Und über den Film spreche ich mit dem Regisseur Faraz Shariat. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Hallöchen.
Ja, der Film geht los im Gericht. Seo scheint noch ein wenig naiv oder einfach vielleicht auch nur ehrgeizig, denn gerade sie beantragt die Einstellung eines Verfahrens gegen einen Neonazi aus Mangel an Beweisen. Erst als sie selbst einen Anschlag, einen rassistischen überlebt, ja, fängt sie an, selbst zu ermitteln, verändert auch damit ein wenig, zumindest ist es ihr Versuch, die Strukturen der Behörde zu verändern. Ich finde, sie wirkt sehr stark, sehr mutig. Woher nimmt Seo die Kraft, sich gegen die Einschüchterung und Gewalt der Täter zur Wehr zu setzen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass Seo eine Figur ist, die sehr wenig preisgibt und zulässt, sozusagen Gefühle der Angst oder der Bedrohung irgendwie zu fühlen. Das hat, glaube ich, einerseits mit einem Schutzmechanismus zu tun, andererseits aber auch mit einem Ehrgeiz. Also sie ist eine sehr ambitionierte Karrieristin, die als Staatsanwältin antritt und eben in Ostdeutschland sich verortet, um gegen rechte Gewalt vorzugehen, weil sie glaubt, dass ihr Kampf sich sozusagen im System am besten verortet. Und die Bedrohung, die sie dann erfährt durch eben genau diesen Kampf, motiviert sie auf eine Art, glaube ich, einfach noch mehr einzustehen, weil sie halt mitbekommen, wie viele andere Opfer eben auch damit hadern, dass die Staatsanwaltschaft deren Fälle nicht ernst nimmt und ihren jetzt eben auch nicht.
Ist es etwas vielleicht auch Unrealistisches, also dass eine junge Staatsanwältin mit Migrationshintergrund wirklich den Kampf gegen die Nazis aufnimmt? Ich würde meinen, in der Realität sieht es dann doch eher nicht so aus. Und sie würde sich vielleicht einfach nur in eine Großstadt versetzen, um der Gefahr aus dem Weg zu gehen.
Wir haben in der Entwicklung immer davon gesprochen, dass die Figur Seo Kim ein Experiment ist und eben die Frage stellt, geht das überhaupt? Also kann eine marginalisierte Antifaschistin als Staatsanwältin in Ostdeutschland antreten? Und wenn ja, was bedeutet das? Also bedeutet die Bereitschaft, sich in Bedrohungslage zu bringen. Es bedeutet aber auch die Verantwortung der Institution, glaube ich, sie zu schützen. Und ja, ich glaube, es ist so ein Spagat, ne? Weil Claudia Schäfer, die Autorin des Drehbuchs, die fantastische Arbeit meiner Meinung nach geleistet hat und wirklich über 4 Jahre lang auch recherchiert hat, hospitiert hat in Staatsanwaltschaften, auch sehr viele der Dinge, die da erzählt werden in dem Film, basieren auf echten Ereignissen. Das war sozusagen die Grundlage. Und dann aber zu sagen, naja, wir machen ja einen Kinofilm und die Fiktion erlaubt uns halt auch dort vielleicht eine Figur zu stärken oder mit einem bestimmten Maße auch an Mut und Willenskraft auszustatten, die im echten Leben halt nur sehr selten auftritt, aber natürlich total inspirierend ist und ja, uns alle ja auch bewegt und genau.
Ja, weil Sie gerade sagten, dass Claudia Schäfer das Drehbuch geschrieben hat, stützen Sie sich da im Film auch auf Fakten? Innerhalb einer fiktiven Geschichte, also beispielsweise, dass Staatsanwälte 80% der Fälle einstellen oder dass ja Neonazis, die ein Verbrechen begehen, von der Polizei und der Staatsanwaltschaft systematisch geschützt oder auch Fälle vertuscht werden?
Auf jeden Fall, ja. Also die Sätze, die jetzt gerade genannt worden sind, also 80% der Fälle werden eingestellt. Das war ein O-Ton, den Claudia so gehört hat, die ganz viele Statistiken oder Fakten auch zu Verharmlosung rechter Gewalt sind auch in gewisser Weise Ausgangspunkt, glaube ich, der Arbeit an diesem Projekt gewesen. Also ein Beispiel ist, das ganz gut veranschaulicht, finde ich, wie diese Verharmlosung auch in unserer Wahrnehmung so stattfindet, ist, dass von 2023 bis 2024 gab es, glaube ich, irgendwie einen Anstieg rechtsextremer Gewalttaten von 45%. Also das waren irgendwie von 20.000 auf 37.000 Fälle. Und im Gegensatz dazu, also linksextreme Gewalttaten liegen bei 6.000 im Jahr 2024. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, okay, wie viel Relevanz bekommt Rechtsextremismus eigentlich in so der politischen Debatte? Worüber reden wir eigentlich? Was wird als Gefahr oder Bedrohung wahrgenommen in unserer inneren Sicherheit? Dann spielt es gar nicht so eine Rolle. Und ich glaube, diese Art von Verharmlosung ist eine strukturelle, meiner Meinung nach. Und das war sehr stark, glaube ich, die Wut darüber, wie wenig darüber gesprochen wird, wie wenig wehrhaft eigentlich wir als sozusagen Demokratie, aber vor allem auch die PolitikerInnen und so in unserer deutschen sozusagen Regierung sind, das hat uns, glaube ich, bewegt und motiviert, diesen Film zu machen und uns mit dieser Thematik anzunehmen, weil Justiz als Arena, glaube ich, auch total unsichtbar ist, weil die umweht ja immer dieser Mythos, dass es irgendwie eine neutrale, objektive Behörde sei, die gar nicht befangen sein kann. Und ich glaube, wir denken halt, naja, wenn Rechtsextremismus oder ein Rechtsruck gesellschaftlich passiert, dann findet das ja in jedem Bereich unserer Gesellschaft auch Konsequenzen.
Ja, das finde ich einen wichtigen Punkt, den Sie gerade ansprechen. Die weißen deutschen Staatsanwälte betonen ja auch immer wieder, sie seien die objektivste Behörde der Welt. Ihr Film zeigt etwas anderes, etwas Bedrohliches. Was vermuten Sie, woher kommt dieses Selbstverständnis?
Ich glaube, das hat was mit der Haptik oder der Beschaffenheit von Gesetzen und so zu tun, die ja auf dem Papier total sinnvoll sind. Also ich glaube, die Art, wie die deutsche Justiz aufgebaut ist, und das kann man nicht denken ohne unsere Nazi-Vergangenheit, die ist sinnvoll. Also dass man sagt, es gibt überhaupt sowas wie eine Staatsanwaltschaft, die moderiert oder sozusagen so einen Prozess vor Gericht irgendwie betreut, ist ja per se erstmal eine sinnvolle Idee, aber da auszugehen dann erstmal per se, dass Staatsanwälte neutral und objektiv sind, das ist, glaube ich, ein Fehler. Und eine Wahrheit des Films ist, dass Objektivität, wenn überhaupt möglich, ein harter Kampf ist, der verschiedene Perspektiven braucht, unbedingt, die in Austausch treten. Und wo das in anderen Ländern dann irgendwie die Jury ist oder so, ist es bei uns halt, glaube ich, die Bestellung oder die Zusammensetzung der Staatsanwaltschaft. Und da muss, also wir reden so viel über, oder haben, das ist ja, leider hat sich jetzt entpuppt, was wir alle befürchtet haben, dass Diversität einfach nur ein Trendthema war. Aber ich glaube, so diese Diversifizierungsmaßnahmen müssen gerade besonders, glaube ich, bei solchen Institutionen, die so einen Neutralitätsanspruch stellen, stattfinden und eingeschrieben sein. Also per Gesetz würde ich sogar sagen.
Und abschließend, wir sprachen darüber, dass Claudia Schäfer das Drehbuch geschrieben hat, aber Sie hatten sicherlich auch Einfluss drauf. Gab es bei diesem Film auch Anknüpfungspunkte oder persönliche Parallelen auf die Geschichte oder auch den Charakter von CEO?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, die Wut, die unsere Protagonistin Seo ja in großen Teilen des Films eigentlich runterdrückt und so, eine Emotion, mit der ich sehr viel anfangen konnte. Gleichzeitig ist Seo für mich, also die Arbeit mit Seo als Figur über die letzten Jahre war schon auch eine der so aus der Unmacht sich zu befreien, weil ich habe nach meinem ersten Film Foto 3 sehr lange damit gehadert, was eigentlich so mein nächstes Projekt sein soll. Und war sehr frustriert und wie gesagt, also auch apathisch, glaube ich, so fast wie so ein Bystander, der dabei zuschaut, wie es eigentlich immer weiter den Bach runtergeht hier. Theo war auf jeden Fall eine Figur, die trotz der Wut mir Hoffnung gemacht hat, weil ich denke schon, dass Wut auf jeden Fall was ist, was einen inspirieren kann zu Handlungen, die dann eben Hoffnung machen. Und das zeigt der Film, glaube ich.
Staatsschutz erzählt sehr eindrücklich, macht Angst, zeigt aber auch die Kampfbereitschaft als Opfer der Neonazi-Szene sehr deutlich. Im Programm des Panorama feiert seine Berlinale Premiere am Sonntag. Die Tickets dafür sind bereits weg, ausverkauft, aber es gibt noch Karten für weitere Veranstaltungen an den folgenden Tagen. Finden Sie auf der Seite der Berlinale. Ich sprach mit dem Regisseur des Films, Faraz Shariat. Herzlichen Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.